Schnipp, schnapp.
Okay. Ich habe übrigens das geilste Hochzeitsgeschenk von meiner Arbeit tatsächlich bekommen. Hier, ich halte es kurz in die Kamera. Einfach eine Box voller Filmklassiker mit Hochzeitsthematik.
Mega geil. Zum Beispiel Wedding Crashers.
Ja, zum Beispiel Szenen einer Hochzeit von Ingmar Bergman oder Szenen einer Ehe, ist es glaube ich, vier Hochzeiten und ein Todesfall.
Ja.
Natürlich Im Schatten des Zweifels von Alfred Hitchcock, wo es ja um so einen Witwenmörder irgendwie geht.
My Big Fat Greek Wedding sehe ich dann noch. Ja.
Das Hochzeitsbankett von Ang Lee und so, also richtig geile, geile Filme. Ja.
Brauchst du nur noch einen DVD-Player?
Das verflixte siebte Jahr mit Marilyn Monroe natürlich.
Und The Punisher fehlt.
Oh ja, stimmt. Ja, der ist nicht dabei. Die fünf Männer, die den Bräutigam erschossen, haben einen Fehler gemacht. Sie hätten die Braut töten sollen.
Oh geil.
Die Braut trug schwarz von Truffaut tatsächlich auch. Ist ja, gilt ja als die Vorlage von Kill Bill übrigens.
Ja, ja. Ah, okay. Welche?
Die Frau trug schwarz oder die Braut trug schwarz. Ah. Nee, gilt nicht nur, sondern ist es auch. Also das ist tatsächlich so. Ja, da basiert Kill Bill drauf.
Aber der hier Bradley hatte auch so, so ein geiles Ding. Was war das? Er ist ein Typ, den keine Frau braucht, aber jede will.
So wie ich, ja.
Ja, ja genau.
Keine will und keine kriegt. okay, let's go. Alrighty. Are you ready?
Ready.
Yes.
Der Film von morgen wird ein Akt der Liebe sein, das sagte François Truffaut 1957 in einem Artikel für die Filmzeitschrift Cahiers du Cinéma, die zur wichtigsten Filmzeitschrift Europas werden sollte. Sinnstiftend war auch für vielleicht das wichtigste Filmgenre, die wichtigste Bewegung Europas, die Nouvelle Vague. Ich bin Christian Eichler und vollziehe jetzt diesen Akt der Liebe erneut mit Horst Lukas Diesel.
Ja, hi.
Malte Springer.
Hallo.
Und Max Ole, de raison.
De raison, ja. Ich mache erstmal nur so mit. Ich gucke vielleicht erstmal, was ihr macht da in diesem Akt. Und dann würde ich dann später einsteigen vielleicht noch.
Das ist natürlich der 199. Pankers. Wir sprechen über drei Filme, drei frühe Filme der Nouvelle Vague. Hiroshima, Mon Amour von Alain René von 1959. Dann Le 80 Coups oder auf Englisch The 400 Blows oder auf Deutsch Sie küssten und sie schlugen ihn von 1959 von François Truffaut. François Truffaut und Abou de Souffle oder Breathless oder Außer Atem von 1960 von Jean-Luc Godard. Wie ist euer Französisch jetzt so nach diesen Filmen? Mes copains et mes copines, seid ihr schon à la bonne heure unterm
bien
Tour
sûr,
Eiffel?
Bien sûr, très bien. Quel plaisir.
Ich bin froh, endlich jetzt mit Mes Amis mal über ein paar Filme
de voir les films.
Du meinst, es ist einfach mit den Amigos dieses, aus Alemania.
Es ist einfach dieses, Pankers ist ja auch gelebtes savoir vivre. Insofern passt es schon, ja.
D'accord. Ich habe kein Wort verstanden, sag ich mal. Nee, aber ich habe natürlich wieder Lust bekommen. Ne? Also ich habe jetzt mal überlegt, weil man hat jetzt lang genug Englisch geguckt und das hat ja doch durchaus, was meine Englischkenntnisse angeht,
irgendwann viel geholfen. Irgendwann haben wir alle Wörter
gehört. Jetzt haben wir alle Wörter gehört. Ich kenne alle. Kannst mich alles fragen. Frag mich mal ein Wort. Ich sag dir eins. Und das könnte ich jetzt eigentlich auch nochmal für Französisch anfangen. Habe ich mal überlegt. Aber ja, bla.
Sacre bleu, was für Streifen. Ne? Das ist... habt ihr, also ich habe ja Breathless nicht gesehen. Hat irgendwer von euch alle drei gesehen?
Ja, aber ich habe Breathless schon.
Alle drei Nouvelle Vague-Filme, die es gibt.
Genau, das sind ja alle drei, wir haben sie ja jetzt hier aufgezählt. Ja, den hatte ich vor einem Jahr oder so gesehen. Okay. Jetzt die 400 Schläge und mir einkassiert und dann noch hier Hiroshima geguckt. Ja, genau. Breathless nochmal so ein bisschen durchgelesen, da müsst ihr mich aber so ein bisschen, glaube ich, über das Gespräch retten, weil ich natürlich nicht mehr alle Details so auf dem Schirm habe. Aber weiß noch, dass ich den auf jeden Fall sehr gut fand. Da auch, als ich den dann gesehen habe, dachte, egal, lass es schon.
Du hast es auch mal in der Abschlussrunde, glaube ich, erzählt, dass du den gesehen hast.
Ja, das kann sein.
Es war auf jeden Fall mein erster Berührungspunkt komplett mit der Nouvelle Vague. Also ich habe noch nie einen Film aus dieser Ära gesehen, auch nicht irgendwie unabsichtlich oder mal zufällig. Ganz lustig eigentlich. Wart ihr früher schon so die Nouvelle Vague Cracks?
Gar nicht.
Überhaupt nicht, ne? Warum ging das so an einem vorbei, frage ich mich. Das war ja schon ein genauso großes Ding wie irgendwie New Hollywood eigentlich.
Also New was?
Dieselbe Bewegung in Amerika, in Hollywood.
Ich hatte mal einen Godard-Film schon gesehen, in Kindesbeinen steckend. Ja. aber das war ein anderer. Es gab ja ich weiß nicht, ob er die alle gemacht hat, aber es gab ja so eine Detektivfilmreihe mit Lemmy Caution hieß der Detektiv, das war der Protagonist und genau Alpha Will hieß der einfach. Oder Alpha Wiege, auf Französisch natürlich. Auf Deutsch hieß er, glaube ich, alle jagen Alpha 60. aber ich glaube, das zählt nicht dazu. Das war einfach ein Krimi-Film, der auch so.
Ich kenne es nur aus Klischees. Ich kenne es, glaube ich, wahrscheinlich nur aus den Simpsons oder sowas. Ne? Auf einmal ist eine Szene schwarz-weiß, ja. Die Leute rauchen und ist untertitelt.
Ist so ein Stereotyp für französisches Kino auch so ein bisschen, oder?
Ja, so qualm im Bett liegen, irgendwas Unverständliches erzählen, was auf Literatur referiert und dann geht einer raus und kommt wieder rein. Das ist irgendwie ausreichend. Weiß aber auch nicht so, hat so einen Weltschmerz. Dann hat natürlich passt auch zusammen mit so dieser ganzen. Das hatte ich in der Schule und dann noch so ein bisschen natürlich in der Uni, so Existenzialismus aus Frankreich und sowas. Ja. Da haben die auch in der Sartre, ne? Der alte Olm hat er auch geschmückt wie ein ganz großer. Und war auch traurig, ne? Die waren ja so, die haben ja gar keine Kinder bekommen, weil sie eh dachten, ne, so das Leben ist für nichts und nach dem Tod passiert eh nichts und so. Und das ist mir scheißegal, wir leben nur jetzt so und qualmen und schreiben große, dicke Bücher.
Ja, ein Virtuoser an der Zigarette.
Würde ich sagen, der spielen konnte der, da hat er Töne rausgeholt, Mann.
Dann würde ich sagen, ist der ästhetischste Raucher von uns oder von euch, ich rauche ja nicht mehr, aber ich bin es auf jeden Fall nicht, ich habe immer so ein bisschen geraucht, wie einer, der eigentlich nie so richtig geraucht hat. So ein Schuljunge, der so
Hotte, du konntest doch mal diesen Trick, wo du dir so eine Zigarette in den Mund geworfen hast, so irgendwie fast so aus Bodenhöhe. Das ist für mich auf jeden Fall...
Das ist ein cooler Raucher.
Die Klimax der Ästhetik, für mich persönlich.
Das spricht auch für dich so als Charakter, ne? Weil daran machst du es jetzt, du machst es dann so, wer kann einen Trick? So,
das ist wieder Malte Conman Springer, ja
genau. Deswegen sieht man schon, dass du Deutscher bist und kein Franzose.
Maltes Ästhetikverständnis. Es spiegelt sich ja auch in seinem Filmgeschmack wieder. Es muss irgendwas getrickst werden. Es muss gegimmickt werden. Ja. Es muss getwistet werden, dann ist ein Film gut.
Muss man auch mal sagen, nur wer wagt, zu wenig Pokerszenen eigentlich. Also da war ich schon raus. Also, zu wenig Action. Keine Karten spielen damals,
ja.
Oder?
Poker war ja nicht erfunden. Es gab ja nur Backgammon in Frankreich. Das klackert zu laut, wenn man diesen Stein reingeht. Und da die ja da neue Audiotechnik hatten für die Nouvelle Vague-Filme, hätte man sich im Kino die Ohren zuhalten müssen.
Ja. Ja, die einzigen Pokertische waren ja wirklich die Gesichter, muss man eigentlich sagen. Also Jean-Paul Belmondo, wie so ein geflügter Acker. Also wirklich frisch geflügt und geeckt, meine Herren. Ich bin auf jeden Fall nicht der beste Raucher. Hier möchte ich, glaube ich, meine Hände sind zu groß. Es sieht immer aus, als wenn ich so. Also alles, was ich mache, sieht unbeholfen aus. Mir wurde auch neulich gesagt beim Tischtennisspiel, dass meine Bewegungen wären einfach, es würde immer so aussehen, als wenn ich was falsch machen würde. Es sind die zu langen Gliedmaßen. Ja. Mir hat ja auch schon mal ein Drogendealer in der Hasenheide gesagt, ich hätte Arme wie ein Affe. Also insofern, wahrscheinlich ist es dann tatsächlich so. Und hast du mal einen Affen rauchen sehen?
Ich nicht. Glaube ich, habe ich gehört. Den Ape-Index, mein alter Mitbewohner, hatte sehr lange Arme. Also ich glaube, Armlänge in Bezug auf Körpergröße irgendwie so. Und er hat irgendwie einen Ape. Normalerweise hat man, glaube ich, so eins oder so, Menschen vom Affen abstammen oder so.
Zwei
von den gleichen Vorfahren hatten und er hatte irgendwie 1,1 oder so.
Was?
Naja, gut. Was für ein ich habe ein bisschen zusammengetragen. Also genau, ich hatte auch noch nie. Nee, Four Breaths ist nicht, ne? Genau. Haben wir alle beantwortet, oder? Das wäre nicht.
Ja.
Ja. Nicht so, ja. Ich kenne so nur Schokolade.
Sind wir wieder, genau, damit sind wir wieder im typischen Pancast-Klassiker-Cast. Wir erklären euch Filme, von denen wir auch vorher noch nie was gehört haben.
Keine Ahnung haben, aber jetzt geht's los.
So ist es halt, weil wir sind ja trotzdem viel schlauer als andere, das habe ich ja schon mal erklärt. Ne? Wir sind schlauer, deswegen müssen wir die Sachen ja gar nicht kennen, sonst warum sollen wir Sachen, die wir schon kennen, nochmal im Podcast besprechen? Das ist völlig
Wenn ihr was wissen wollt, dann müsst ihr fragen. Ne?
Also, ja. Auf jeden Fall war es ja so, es geschah zu der Zeit 1949, dass Alexandre Attruc das Cinema Stilo eigentlich begründen wollte und gesagt hat, wir brauchen eigentlich ein neues Kino. Mal, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, ne? Dass es ja später dann auch nach Hollywood gekommen ist mit New Hollywood und so ein bisschen stecken die Wurzeln eben im französischen Kino und eben in der Nouvelle Vague, in dieser Bewegung. Und da ging es so ein bisschen darum, dass man zum ersten Mal dass quasi Filmnerds auch dann Filme machen wollten und vor allem auch Filmkritiker gesagt haben, vieles, was heutzutage oder damals eben passiert ist, was große Studios gemacht haben, ist irgendwie nicht echt. Und vor allem sind das ja so, wie wir das heute ja auch total haben, ne? So Massenproduktion. Von Filmen. Ja. Ne? Also sowas wie jetzt auch diese Marvel-Filme zum Beispiel, ne? Weiß nicht, Infinity War, weiß nicht, wie viele Leute da im Hintergrund dran arbeiten. Also wenn man heutzutage sagen würde, sowas ist überfrachtet und schwachsinnig, wir brauchen eher wieder Autoren, die sich die Filme ausdenken. Sowas war eben auch die Nouvelle Vague und am besten war es eben, wenn ein Autor irgendwie alles gemacht hat, ein Regisseur, oder in alle Teile irgendwie so ein bisschen involviert war. Und die wollten auch so eine ganze eigene Sprache des Films entwickeln. Und die ersten wichtigen Filme sind eben 400 Blows und Hiroshima Mon Amour, die 1969 dann auf in Cannes gelaufen sind.
59,
oder? 59, genau, sorry. Und es gibt so ein paar Dinge, die eben auch filmisch anders sind bei Nouvelle Vague-Filmen. Einmal wurden eben zu dieser Zeit so leichtere Handkameras eingeführt, die man eben leicht mitnehmen konnte. Dadurch konnte man mit viel kleineren Teams drehen. Und man brauchte durch diese Kameras auch kein künstliches Licht mehr unbedingt. Deswegen konnte man oft bei einfach natürlichen Lichtverhältnissen drehen. Also quasi überall einfach an Original-Drehorten. Und die Mikrofone waren auch besser. Also dass man die Filme nicht so stark nachbearbeiten musste irgendwie danach. Man hat außerdem auf unbekannte Schauspieler gesetzt und es gab diese Filmzeitschrift, ne, Cahiers du Cinéma, die dann so ein bisschen die Gründungsmythos waren, und Godard und Truffaut waren beide Filmkritiker, die dann halt quasi in 2 Jahren hintereinander, also mit 400 Blows und Breathless, halt beide quasi die Knallerfilme der Nouvelle Vague rausgehauen haben. Das soweit zu mir, so zum Hintergrund.
Ja, und es ging so ein bisschen mehr auch darum, Emotionen irgendwie zu verfilmen, mehr als Geschichten.
Das Innere des Regisseurs in den Film zu packen und nicht nur so eine Story abzufilmen, die in einem Buch steht, genau.
Ja, Subjektivität wurde irgendwie groß geschrieben und so. Hatte so das Motto, so alles haut nur nicht so bieder, wie die es vorher gemacht haben. Aber vom Ansatz her finde ich es total geil, dass es die Filmkritiker waren, die sich dann einfach gesagt haben, ja, dann machen wir es selber. So, nicht nur wir finden das scheiße, sondern wir finden das scheiße und wir machen es jetzt besser. Und das hat dann auch geklappt, weil es halt auch die Mega-Erfolge zu der Zeit waren und die da total den Zeitgeist getroffen haben. Also das finde ich so, diesen Worten dann auch Taten folgen lassen, weil man kennt ja den klassischen so prätentiösen Film-Nerd, der dir irgendwie von erzählt, wie, was einen guten Film ausmacht und so.
Ja, so 200 Podcasts drüber macht.
Und 200 Podcasts, jeder sich entscheidet, 200 Podcasts aufzunehmen.
Alter, ey.
Ja. Aber der hat auch noch nie einen Film gedreht. Insofern, das finde ich lobenswert. Also, dass da den Worten dann auch Taten folgen gelassen wurden.
Naja, Unboxing großes Brot hatten wir mal gedreht.
Ja, das ist, befindet sich leider immer noch im Schnitt, der Streifen. Ja. Ich sitze da seit 2 Jahren fast jetzt dran. Ja. Vielleicht ist es bald soweit.
Ja, ich meine, ich frage mich, ob das eine Bewegung sein kann, die ja eigentlich auch gerade jetzt wieder im Gang ist, so ein bisschen, ne? Das ist so das Erstarken des Indie-Kinos oder so eine, könnte auf jeden Fall sein, was in den nächsten Jahren vielleicht auch noch mehr kommt. Einfach gerade, dass natürlich auch Netflix viel einkauft, gerade Sachen, die vielleicht nicht die Plattform Kino erreichen, weil, keine Ahnung, das halt zahlenmäßig nicht funktioniert, aber dann doch gut genug ist, um es zu zeigen. Sowas, was wir jetzt auch mit, welcher war das? Annihilation oder so einen Scheiß haben. Ich könnte es mir vorstellen, so, weil, keine Ahnung, es ist ja jetzt auch so, es gibt die Riesenblockbuster, aber ich meine, wenig anderes findet irgendwie seinen Weg auf die Mattscheibe irgendwie, oder?
Also, gerade im deutschen Bereich ist es auch interessant, weil es ist ja so, dass, glaube ich, Pro7Sat1 jetzt an so einem eigenen Streaming-Portal irgendwie arbeiten, das sie machen wollen, mit noch anderen Privatsendern zusammen, und die quasi sagen, wir brauchen eigentlich mehr deutsche Inhalte im Internet, weil das können die anderen, so deutsche lokale Sachen, noch nicht so gut abbilden. Und es gab ja auch mit Victoria und ich glaube Love Steaks und es gibt ja diese Mumblecore-Bewegung und so, ne? Das ist ja auch so, oder es gibt natürlich auch Dogma noch aus den 90ern, glaube ich, ne? Dogma 95 oder so. Also es gibt immer mal wieder dieses, wir müssen das roh machen, wir müssen das irgendwie am Ort des Geschehens drehen und so weiter. Das kommt, glaube ich, immer mal wieder klar, weil natürlich auch immer wieder die riesigen Hollywood-Produktionen da sind, ne? Und auch zurückkommen und sich ja auch mega der großen Beliebtheit erfreuen, die auch geguckt werden, wie bescheuert von den Leuten. Also das wollen die Leute ja auch eigentlich sehen.
Ja.
Da gibt es ja nur so ein paar Autorenfilme da in den Großproduktionen.
Ich glaube, insgesamt ist es heute auch gar nicht mehr so möglich wie damals, vielleicht, dass eine Bewegung wirklich alles im Sturm dann irgendwie erobert und dann halt das neue Kino ist. So, dafür ist es wahrscheinlich alles viel zu breit gefächert, und so die Indie, es ist ja nicht so, dass die Indie-Filmwelt überhaupt überhaupt keine Plattform hätte oder so. Also so wie sich das ja aus
dem... Ist ja selber auch total verkrustet auf eine Art, wenn man sich das Arthouse-Kino anguckt und den Betrieb und sowas. Das ist ja auch, das kann man ja sogar auch kritisieren. YouTube ist vielleicht noch so eine Sache, ne? Ich meine, da wird jetzt nicht so viel auf krass filmisches Geschichten erzählen gesetzt, aber da kann natürlich jeder seinen eigenen Kanal machen und sein Zeug hochstellen, und war ja auch so eine riesige Revolution.
Stimmt. Ja. Obwohl ich es irgendwie lustig finde, dass gerade aus dem französischen Kino heutzutage ja nur noch gefühlt der Mainstream zu uns durchdringt, nach Deutschland, also wohlgemerkt. Ich weiß nicht, ob ich einen französischen Indie-Film kenne. So, also Gaspar Noé vielleicht oder sowas, aber
La Haine, ne? Und
also gerade wenn man sich so die Kinolandschaft Deutschland guckt, was da die Klischees des französischen Kinos sind, ist es wieder genau das, was die Nouvelle Vague eigentlich abschaffen wollte. Das
Monsieur ganz lustig. Bla 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 und sein
Sein lustiger ausländischer Freund. Ja. Der Reiche und sein Ausländer.
Nee, Multikino, Multikulti-Kino hat für mich bis heute nicht versagt. Also das ist, kommt immer gut an.
Das kommt es immer, gut. Macht immer wieder Bock zu sehen, ob sie sich am Ende doch vertragen ja. oder nicht. Oder ob sie sich doch abstechen. So. Das wäre vielleicht mal eine gute
Multikulti-Komödie. Always ja, fresh.
Yeah. Genau, und in Deutschland gab es dann nach der Nouvelle Vague eben so, entwickelt sich daraus auch so der Autorenfilm um Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog und Wim Wenders, denen wir, glaube ich, allen auch mal eine Klassiker Cast widmen müssen, weil ich da auch echt nicht so bewandert bin.
Ja.
Genau, und dann haben wir jetzt gar nicht die Reihenfolge festgelegt. Ich glaube, Truffaut ist der Erste mit seinem Film 400 Blows, deswegen könnten wir den machen, dann Hiroshima und dann...
Dann machen wir das so einfach.
Außer Atem. Also sprechen wir jetzt über The 400 Blows.
Genau, The 400 Blows oder auf Deutsch, sie küssten und sie schlugen ihn, wie schon gesagt, von 1959, gilt also als sowieso Klassiker der französischen Filmgeschichte, bla bla bla, und ist eben maßgeblich für die Begründung von dieser Nouvelle Vague. Es war der erste Langfilm von François Truffaut, du hast schon gesagt, vorher Filmkritiker. Worum geht's? Wir folgen dem Leben des 14-jährigen Antoine, der lebt in Paris.
Anton
aus Paris. Der lebt eben in Paris in den 1950er Jahren, also zu der Zeit, als der Film rauskam, einfach im Jetzt quasi. Aber jetzt, heute ist es früher.
Jetzt ist es später. Ja, andersrum, ja.
Genau.
Ach so, okay.
Aber egal.
Das ist ja fast wie bei. Ja, nix.
Bei anderen Filmen, die älter sind. Ja. Er lebt in relativ bescheidenen Verhältnissen zusammen mit seiner Mutter und seinem Stiefvater. Zu dem Stiefvater hat er so ein eher kumpeliges Verhältnis. Mit der Mutter läuft es nicht so ganz rund. Die streiten sich sehr viel und sie scheint sich nicht sonderlich für ihn zu interessieren. Er geht natürlich in die Schule, wie es sich gehört, aber er hat da gehörig wenig Bock drauf. Und zusammen mit seinem besten Freund René treibt er da allerlei Schabernack, Schule schwänzen, Schmierereien, Mobbing von Mitschülern, Briefchen schreiben, das komplette Programm. Ihr kennt es noch von früher oder von jetzt, falls ihr noch in der Schule seid. Irgendwann schwänzen die also den ganzen Tag die Schule. Er hat am nächsten Tag natürlich keinen Entschuldigungsbrief und behauptet dann einfach mal, er hätte gefehlt, weil seine Mutter gestorben ist. Der Lehrer ist daraufhin natürlich erstmal total verdutzt und sagt, ja, okay, alles gut. Es stellt sich dann natürlich relativ schnell raus, dass die Mutter noch quietschfidel ist. Er kriegt natürlich mächtig Ärger und es gibt dann immer wieder Stress in der Schule und irgendwann rennt er von zu Hause weg und zieht bei eben seinem Freund René ein. Der hat relativ reiche Eltern, die sich aber auch wenig bis gar nicht um ihn kümmern. Und die entscheiden dann quasi, okay, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Was braucht man dafür? Cash. Natürlich, in der Hinsicht hat sich nichts verändert. Man kann nicht immer bei Mutti ans Portemonnaie. Also, naja, je nach Mutti. Ne? So. Die entwickeln also den Plan, sie klauen einfach, na klar, aus dem Büro von Antoines Stiefvater eine Schreibmaschine und verticken die dann. Easy. Schreibmaschine wird geklaut. Sie kriegen sie aber nicht vertickt, weil komischerweise niemand eine geklaute Schreibmaschine von zwei 14-Jährigen kaufen möchte. Dann muss diese Schreibmaschine also wieder zurück. Antoine wird dabei erwischt und die Eltern wissen überhaupt nicht mehr, was sie mit dem Jungen noch machen wollen. Er wird an die Polizei übergeben von den Eltern und sie willigen ein, dass er letzten Endes in ein Erziehungsheim für ebenso schwer erziehbare Kinder in der Provinz untergebracht werden soll. Das ist natürlich auch da nicht alles andere als nett, oder es ist alles andere als nett, und Antoine muss sich die Frage stellen, scheiße, was jetzt? Merde, mon pied. Sie küssten und sie schlugen ihn, schön wie ein French Kiss oder unangenehm wie ein Schlag in die Magengrube, und damit zurück ins Studio.
Ja, ich nehme Phrasen, die wir in jedem Klassiker-Cast wiederholen, für 500 Euro bitte. Der Film ist nicht ganz so zeitlos. Ich finde, der hat für mich nicht mehr so gut funktioniert heute. Ich verstehe das Revolutionäre irgendwie im Kontext der 60er, dieses Aufbegehren gegen das Establishment in Form eben von Eltern und Lehrern größtenteils oder einfach Respektpersonen. Dann so Themen wie halt als
ist
Kind.
Ist ja noch 50er, ne? Du weißt. 59.
50er, 60er. What's the difference?
What difference does it make?
So als Kind nicht beachtet werden, nicht verstanden werden, und dann daraus entsteht eben dann so eine Art kindliche Rebellion irgendwie. Verstehe ich, dann kommt aber auch nicht mehr so viel mehr. Und das ist vielleicht, um hier mal direkt das ganz große Fass aufzumachen, ist vielleicht auch so die Kehrseite vom Autorenkino. Also, dass ich habe so ein bisschen denken müssen an unsere Besprechung von so Woody Allen-Filmen, wo wir dann sagen, ja, dann kriegen wir aber auch wirklich nur Woody Allens Weltbild. So, und wenn man sich da nicht einkauft, ist dann auch schwierig. Ich war nicht so richtig dabei, bei was mir Truffaut erzählen wollte, beziehungsweise ich konnte da für mich nicht mehr so viel rausziehen. Insofern war es nicht der spannendste Film, trotzdem schön anzuguckender Film, wie ich finde.
Ich fand es auch total schwierig zu ertragen. Hab den auf einer Zugfahrt geguckt, echt immer dann so gestoppt und dann so gedacht, oh, kein Bock mehr auf diese Welt und diese Eltern und diese Scheiße und diese Schule und sowas. Und das ist natürlich schon das Effektive des Films, dass er dich natürlich in diese Zeit reinzieht, in der man auch keinen Bock drauf hat. Also ich finde, der Film bildet es eigentlich schon ganz gut ab, wie wenig Lust man auf diese Lehrer hat und die auch irgendwie in einen Müll labern. Und dann dreht er sich um und dann lacht sich halt die Klasse irgendwie völlig scheckig. Ja. Und genauso ist es auch irgendwie gewesen, finde ich. Man sieht ja natürlich ganz schön, wie so eine prekäre Kindheit vonstatten gehen kann. Und wenn die Familie halt auch tatsächlich so dysfunktional ist, dass alle irgendwie was anderes falsch machen eigentlich und das Kind ja so ein bisschen eigentlich versauen. Also die Frage ist ja so ein bisschen, warum ist der Junge überhaupt so? Und der ist natürlich so, weil also der macht natürlich auch diese Dinge höchstwahrscheinlich unterbewusst, um Aufmerksamkeit von seinen Eltern zu bekommen, die sie ihm aber nicht geben, ne? Weil der Vater irgendwie halt ja sich eigentlich gar nicht so richtig um ihn kümmert und seine Mutter ja ihn auch eigentlich nur so als diese Bediensteten sieht oder so. Und dadurch zeigt sich ganz schön, wie komplex eine Welt für ein Kind sein kann. Also ne, so ein bisschen, wie du es machst, machst du es verkehrt auf eine Art. Gut, vielleicht hat er nicht irgendwie sagen müssen, seine Mutter wäre gestorben. Aber er wird dann noch so angestachelt von anderen oder von diesem reicheren Kind, das auch irgendwie so denkt, kann machen, was will. Ich finde so, dieses Abbild ist ganz schön. Aber das Seherlebnis war für mich auch sehr langweilig, muss ich sagen. Also ich fand die anderen beiden Filme tatsächlich stärker.
Ja, ich habe den nicht gesehen. Insofern brauchte von mir jetzt hier gar nichts erwarten.
Dann gibt's natürlich nichts. Ja, ich fand... Also wenn man diesen Film unter eben diesem Vorwissen oder mit diesem Vorwissen sieht, okay, es ging hier darum, mit Konventionen zu brechen und es ging darum, um Emotionen mehr als um irgendwie die fesche Story. Ich glaube, wenn man das nicht hätte, dann wäre es wirklich unerträglich und man würde sich denken, was wollt ihr von mir? So, aber es liegt wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass eben der Film heutzutage relativ viel eben von diesem Nouvelle Vague eigentlich übernommen hat, von den Erzählweisen und so. Und deswegen, ich finde, der Film macht eigentlich einen relativ modernen Eindruck dafür, wie alt er ist. Aber klar, so, wir sehen hier diesen Jungen und wir sehen sein Leben und das ist alles irgendwie handwerklich gut gemacht und sieht auch gut aus und es ist auch irgendwie, man kauft den Leuten das auch alles so ab. Aber letzten Endes fehlt so ein bisschen noch was extra bei der Story, dann finde ich schon. Also man hat ja dann auch dieses mehr oder weniger offene Ende noch dazu und irgendwie hat man so ein bisschen nach diesen anderthalb Stunden oder so, die der dauert, so das Gefühl, ja gut, ja, sowas gibt's, das ist nicht so schön.
Ich glaube, es wird so ein bisschen der Rundumschlag versucht, einfach von Truffaut. Ja. Also, dass er alles abgestraft werden muss, jede Facette des Etablissements irgendwie. Und wo ich eigentlich sagen muss, die Szenen zu Hause mit den Eltern, die fand ich echt spannend teilweise. Die Dynamik so in diesem Eigenheim und wie man dann sieht, wie er da wirklich konsequent einfach nicht beachtet wird als Mensch, sondern eigentlich nur ja ein kleiner Mann ist, der da auch rumläuft, so quasi zu Hause. Das fand ich total gut. Ich finde, man hätte, es wäre für mich, ich will nicht Truffaut jetzt belehren, für mich, glaube ich, irgendwie dann interessanter gewesen, wenn man sich da auf irgendwas konzentriert hätte und da aber noch tiefer reingeht, weil so, um wirklich dann alles abbilden zu wollen, muss man sich dann auch so ein bisschen in Übertreibungen dann flüchten, hat dieses Gefühl. Also, dass er dann wirklich, ja, dass sich dann dieser kleine Junge dann auch so ein Schrein von Balzac irgendwie baut oder eine Kerze, also jetzt findet er sein Haie in der Kunst und dann später kommt er irgendwie Polizei und kommt aber nicht einfach nur zur Polizei, sondern wird in so einen ultra kleinen Käfig dann so eingesperrt, wo gerade so ein Hund reinpasst und dann wird alles immer schlimmer und ist einfach so sehr plakativ dann doch, hat es dann für mich den Eindruck gemacht. Oder wie seht ihr so die Progression dieses Jungens, seine Reise?
Ja, es soll wahrscheinlich zeigen, einfach wie autoritär die Gesellschaft damals noch war, auch in ihren Erziehungsmethoden und dass die Menschen dann doch hauptsächlich auf sich selbst einfach geschaut haben, ne? Und quasi den Job haben, hier Lehrer zu sein. Also jeder, der da rausfällt, der muss ermahnt werden. Und das hat den Job, Vater zu sein. Das heißt, du bringst das Geld nach Hause, aber dass deine Frau dich betrübt, checkst du irgendwie auch nicht, weil du zu blöd bist und irgendwie hast du den Job, Mutter zu sein. Und man kann das Kind halt auch Mehl holen gehen und du machst deine eigenen Sachen. Und ich glaube so, dass jeder da so seinem Beruf oder dem, was die Gesellschaft von ihm erwartet, so nachgeht und das alles sich aber so eigentlich auf dieses Kind am Ende auswirkt. Das halt zwischen, also von allen so ein bisschen eigentlich das Schlechteste mitbekommt. Ich finde, am so emotional bedrückendsten ist eigentlich so die Szene, in der sie in der er, also seine Mutter, macht er dann einen Deal mit ihm, ne? Also er sieht, wie sie den Vater betrügt und sie sagt dann, okay, um ihn so ein bisschen stillzuschalten, will sie ein besseres Verhältnis zu ihm aufbauen, sagt, wenn du irgendwie eine 1 in der nächsten Französisch-Klausur schreibst, dann kriegst du 1000 Francs. Und er baut sich dann diesen Schrein, von dem du erzählt hast, zündet diese Kerze an, dann fackelt er so die halbe Wohnung ab und dann geht die Mutter mit allen so ins Kino. Irgendwie. Ja. Dann verbringen die so einen tollen Tag als Familie zusammen, der aber nur da, also deswegen überhaupt entsteht, weil die Mutter so einen dunklen Pakt mit dem Sohn hat, nicht über das zu reden, was sie eigentlich getan hat. Und deswegen spielt sie für ihn eine Mutter. Und wahrscheinlich, genau, ist das so ein Rundumschlag von Truffaut zu sagen, ihr seid eigentlich verlogen in eurer Gesellschaft. Ihr seid eigentlich verlogen in dem, was ihr so hochhaltet an Werten, die ihr aber gar nicht selber lebt. Ich weiß nicht, wie viel. Es ist halt interessant, dass es eine Familienprekariat ist und nicht jetzt eine bürgerliche Familie. So, ne?
Obwohl er da ja ganz gut schafft, eben über diesen besten Freund von Antoine, diesen René, halt zu zeigen, ja okay, das ist jetzt eine Familie, da haben alle viel Geld, aber dieser Junge ist eigentlich genauso vernachlässigt wie Antoine, weil irgendwie die Mutter irgendwie ein Alkoholproblem hat und der Vater nie zu Hause ist und dann rennt er da halt einfach auch völlig unbeholfen halt in einer größeren Wohnung rum als der andere so. Ich finde so die Aussage insgesamt, das ist auch das, was in dem Film immer noch funktioniert, dass du halt so, wenn du halt so eine Situation hast und ein Kind wird quasi einfach vernachlässigt und dann wird das Kind dafür bestraft, dass es vernachlässigt wurde, so dass es halt, dass das halt irgendwie schlecht läuft und scheiße ist, aber durchaus heutzutage wahrscheinlich immer noch, also, oder was heißt wahrscheinlich, gibt es zu Tausenden wahrscheinlich jeden Tag und ist natürlich bitter, aber der Film bildet es halt dann doch eben nur ab irgendwie und ich weiß nicht, ob das ist kein Vorwurf, dann nicht auch irgendwie vielleicht zu zeigen, okay, wie kann man da vielleicht raus oder wie kann das Kind da vielleicht auch raus oder was auch immer, sondern ist es halt einfach nur, ja, hier, guckt mal, so ist es, was nicht schlimm ist, aber das hätte mir gefallen, wenn da mehr noch gewesen wäre quasi.
Ja, er will halt einen Punkt machen, er will ein Argument liefern und das irgendwie abbilden. Und das ist ja auch so halb biografisch, ne? Also irgendwie beeinflusst von seiner eigenen Kindheit. Er galt ja als schwer erziehbar, habe ich noch gelesen, Truffaut. War auch von seinen Eltern ja nicht gewollt und fand ja dann auch sein Heil dann im Filme machen. Und wenn er jetzt nicht Filme gemacht hätte, dann wäre er wahrscheinlich irgendwo verendet oder so. Es ist ja auch immer auch eine schwierige Kiste, wenn sich jemand so ganz klar auch so selbst verarbeitet in einem Film und du dann so von außen drauf guckst und sagst, ja, aber mich interessiert das nicht. Das ist ja, auch nicht fair. Also in dem Sinne. Und man muss aber ja auch sagen, der Film hat ja auch die Massen erreicht damals. Ne? Es war ein absoluter Erfolg. Und ich glaube, wenn du so eine Innovation lieferst, das ist ja schon eine Innovation, einfach so eine Geschichte von einem Jungen zu erzählen, der auch noch schwierig ist und dann auch noch aus seiner Sicht mehr oder weniger. Wenn du damit anfängst, kannst du auch noch nicht direkt so das Meisterstück abliefern, was wir jetzt 2018 noch irgendwie in den Balzac-Schrein reinlegen.
Aber trotzdem ist dieser Punkt eigentlich ganz interessant, was mit seinem Freund ist, der da bei reicheren Eltern arbeitet. Also der muss ja nicht ins Heim. Und vielleicht ist schon auch die Aussage da drin, dass wenn da Geld dahinter steckt, dann können man damit die durch. Eltern, dann wirst du halt in dein eigenes Zimmer eingesperrt und kriegst halt deine Pferdestatue und dann kannst du irgendwie machen, wie du willst. Aber wenn eben tatsächlich auch das Geld knapp ist, also die Mutter sagt ja auch die ganze Zeit, naja, gut, dann haben wir dann Ruhe vom Jungen, so wenn der weg ist. So, weil unser Leben ist eh schon scheiße genug. Ja. So. Also es ist fast eigentlich wie in so einem, also wie bei Hänsel und Gretel oder sowas, ne? Wie in so einem ekligen mittelalterlichen Märchen, so das Kind so ausgestoßen wird. Das ist übrigens total interessant, sich das, so mal die ganzen Grimms Märchen nochmal anzuhören, was dafür abgefuckte Scheiße passiert und irgendwer seiner Tochter die Augen aussticht oder so, weil hat ja irgendwer gesagt, so dass ich das machen soll. Aber egal, auf jeden Fall, das hat schon diese düstere Ebene, die erst später so kommt in den Film. Am Anfang denkt man ja irgendwie so ein bisschen, der Sohn ist halt ein Schlitzohr und am Ende dreht sich das ja schon echt so weit, bis er eingesperrt wird. Und ich finde dann, das schafft der Film eigentlich schon gut, dass man immer weiter so auf die Seite des Kindes kommt und sich am Anfang so fragt, ja gut, er nervt aber wirklich so ein bisschen. Und man so ein bisschen selber diesen Blick, den Truffaut hat, selbst annimmt, dass die Gesellschaft verlogen ist. Es ist nicht der unterhaltsamste von den Filmen.
Eine Sache, die mir noch sehr gut gefallen hat, ist so diese Abbildung von dem Jungen dann später, wenn er halt eingesperrt ist und da wirklich sehr schön, dass er da ja auch komplett eigentlich indifferent zu wirkt. So, dann ist er jetzt halt eingesperrt so und das fand ich sehr stimmig, dass halt jemand, der 14 Jahre lang hat sich niemand darum gekümmert, wie es ihm geht und musste irgendwie alles immer so hinnehmen, dann halt auch sowas halt quasi, ja, dann ist er jetzt halt hier im im Käfig so und wartet mal ab, was jetzt passiert, so weil er eh.
Oder er ist ja dann auch relativ kommunikativ, ne? Also zu den Menschen, die ihn da verhören und sowas. Also vielleicht dann kriegt er ja die Aufmerksamkeit auch, ne, die er so da verdient hat.
Ja, am Ende wird es wirklich böse, wo dann so, die Mutter muss dann die Rechte ans Kind quasi abtreten. Und sagt, ja gut, ja, dann machen wir es so. Aber wenn ihr ihn heimschickt, dann doch bitte eins mit mehr Blick. Und so kommt dann noch dieser Satz. Weil ich so denke, krass, wie kann man so apathisch gegenüber seinem eigenen Kind sein? Also das ist schon am Ende nochmal...
Irgendeinem Kind. Also das muss ja nicht mal das eigene sein. Aber
gerade gegen Ende nochmal sehr viele starke und auch echt böse Szenen drin. Irgendwie, ich glaube, so zu viel Rumgeeier im Klassenzimmer. Vielleicht auch einfach ins
Da habe ich echt gedacht, Leute, wenn nicht gleich einer irgendwie Feuerzangenbowle aufmacht, bin ich hier raus. Also.
Gut. Aber kann man sich den angucken? Ja.
Ja, kann man sich schon anschauen. Kann man sich schon anschauen. Ist ja auch, das ist ja auch gar nicht, also ich weiß nicht, ob den jetzt jemand deswegen guckt, aber auf jeden Fall ganz schöne Idee. Die anderen Filme fand ich so Aussagen interessanter und ich würde sagen, wir machen mal direkt weiter mit Hiroshima Mon Amour. Das ist ein Film von Alain René. René gehört nicht ganz zu dieser Ursprungsgruppe um Godard und Truffaut. Der ist, also, das ist eine Gruppe, die heißt Rive Gauche, linkes Ufer, bezeichnet ein Ufer der Seine bezeichnet aber eigentlich so eine linkere, politischere Gruppe in der Nouvelle Vague, weil quasi Godard und Truffaut selbst gar nicht so einen politischen Anspruch ans Kino hatten, sondern diesen Ausdrucksanspruch des Autors. Ne? Und Alain René, der wollte eigentlich politischere Filme machen und hat vor allem erst Dokumentationen gemacht und sein erster richtiger Spielfilm war dann Hiroshima Mon Amour, denn er wollte eigentlich eine Doku machen über die quasi Folgen der Bombenabwürfe in Hiroshima. Der Film spielt 14 Jahre nach Abwurf der US-Atombombe auf Hiroshima. Das war ja 1945, das ist ja passiert. In dieser Trümmerkulisse in Japan spielt so eine französische Schauspielerin, die hat keinen Namen, in einem Film über den Frieden mit. So mehr wissen wir eigentlich nicht von diesem Filmprojekt. Und dort trifft sie in Hiroshima einen japanischen Architekten, die verbringen zusammen eine Liebe bis nach, treffen sich dann immer mal wieder so im Laufe des nächsten Tages, denn sie muss ganz schnell wieder zurück nach Paris und er verliebt sich aber unsterblich in sie und beide sprechen eben dann viel über den Krieg und eigentlich viel auch über ihre Vergangenheit, denn wie sich dann rausstellt, hat sie im Zweiten Weltkrieg auch was sehr Schweres erlebt, denn genau, seine Familienmitglieder sind gestorben bei dem Atombombenabwurf und sie hat sich im Zweiten Weltkrieg in Frankreich in einen deutschen Soldaten verliebt und hat das auch noch nicht so ganz aufgearbeitet und er, also der japanische Architekt, erinnert sie irgendwie so ein bisschen an diesen Soldaten. Die bekannteste Szene des Films ist eigentlich dieser Anfang, da sehen wir 15 Minuten lang so Bilder aus den Trümmern von Hiroshima, einige davon sind auch wirklich dokumentarische und sie erzählt so ein bisschen die Geschichte der Stadt nach der Bombe und dass sie eben da war und das alles gesehen hat in Hiroshima und er sagt immer, ja, das stimmt aber gar nicht, du warst gar nicht da und so weiter. Lukas Diesel, warst du in Hiroshima?
Nein, aber ich habe, das wollte ich eigentlich noch nachgucken, ich habe ein sehr spannendes Buch mal zu dem Thema gelesen, wo ein amerikanischer Autor so Augenzeugenberichte, ich glaube 6 oder so, gesammelt hat und das veröffentlicht hat. Was wirklich ein super unangenehmes Buch natürlich zu lesen ist, aber sehr interessant, sehr informativ und man bekommt so ein bisschen einen Einblick da rein, wie krass das halt war. Ich meine, natürlich ist es krass, eine Atombombe auf eine fucking Stadt zu werfen, aber halt auch für die ganze japanische Identität, also es ist halt ein kulturelles Trauma einer gesamten oder ein Trauma einer gesamten Generation. Und so, insofern hatte ich so ein bisschen Hintergrundwissen über so die Thematik, die vielleicht darüber hinausgeht, außer dass man weiß, okay, da ist eine Bombe draufgeschmissen worden, das war mega der Dick-Move. So. Das war auch so ein bisschen. Also, ich fand den Film ganz gut, auf jeden Fall. Ich fand vor allen Dingen den Anfang sehr stark und ich fand die Chemie zwischen den beiden wirklich beeindruckend gut. Also man hat ihnen das eigentlich wirklich über weite Strecken komplett abgekauft, dass sie so Gespräche führen, die man durchaus auch, wenn man nicht wohlwollend wäre, als so Pseudo-Dieb bezeichnen könnte. Aber ich finde, das hat eigentlich ganz gut funktioniert und ich war da so ganz gut mit dabei. Ich fand es aber irgendwie so ein bisschen komisch, dass das so irgendwo gleichgesetzt wurde, so ihr persönliches Leid mit also so das Ding, ja, ich habe früher mal war mal mit einem Wehrmachtssoldaten zusammen und das war für mich ganz schrecklich dann, also was ja zu Recht auch schrecklich war, und du hast deine ganze Familie in einem der schrecklichsten Verbrechen der Menschheit verloren, ist ja ungefähr dasselbe. So, lass mal bonden darüber, fand ich ein bisschen komisch irgendwie, weiß ich nicht. Aber ich fand den Film auf jeden Fall stimmig und auch irgendwie habe ich, glaube ich, noch nie so einen Film gesehen, weil es passiert, also es ist ja wirklich eigentlich nur zwei Leute, die irgendwie die meiste Zeit im Bett liegen und sich unterhalten, und dafür ist es schon krass spannend, einfach.
Ja.
Vielleicht erstmal so viel.
Naja, ich mit einer Kritik, die ich bei Wikipedia gelesen habe, die aber sehr gut war, und ich finde, das beschreibt eigentlich das, was du jetzt sehr gut, das, was du am Ende jetzt so über den Film gesagt hast, dieses, dass man den Eindruck hat, dass das gefilmtes Bewusstsein ist, sozusagen. Mhm. Also wirklich so ein Stream of Consciousness, so ein bisschen. Oder Conscious? Ich komme immer durcheinander.
Consciousness, egal. Ja.
Consciousness. Niss. Monster von Loch Ness. So, egal. Und da ist, das ist die Problematik. Wo ist Godzilla am Ende hier nach Hiroshima? Muss man den fragen. Ne? Wo ist es? Nein, ich denke, ich finde das, weshalb dieser Vergleich kommt, ich glaube, liegt so ein bisschen darin, dass, ja, das ist halt ein so sehr romantischer Film. Das ist halt so sehr, man hat das Gefühl, ja, das ist halt, das haben irgendwie, ich weiß nicht, wie alt die Filmemacher waren, aber zumindest waren sie im Kopf noch sehr jung und haben sehr gehadert mit dem Leben, mit der Existenz selbst, mit dem, diesem, was Christian, du auch mal gesagt hast, ich weiß nicht mehr, wo das herkommt, diesem verdammt, dazu verdammt zu sein, auch zu leben. Und ich glaube, was Hiroshima, Mon Amour hier ja nebeneinander setzt, ist so immer einerseits, man kann großes Leid vergessen, genauso wie du die Liebe vergessen kannst. Also alles ist vergänglich und man merkt so richtig, dass die Schreiber dieses Films das ist ein Thema, mit dem sie auseinandersetzen und eine Problematik, weil das Leben halt so fucking unromantisch ist. Weil man muss halt weiterleben, muss weitergehen und wir müssen auch alle vergessen. Und das äußert sich ja auch immer wieder in so Filmzitaten. Ne? Also das hast du ja, also ganz viel geht es ja um das Vergessen. Und dieses ganze, ich möchte mich erinnern, aber ich kann nicht mehr. Also ich konnte es dann doch nicht mehr. Es gibt ein Zitat, wo gesagt wird, keine Ahnung, ja, genau wie in der Liebe dachte ich, oder lag ich der Illusion, dass ich es nicht vergessen könnte, aber am Ende habe ich Hiroshima dann auch irgendwie vergessen. Ich meine, was sie meinen, ist halt, glaube ich, sie kriegen die Emotionen nicht mehr abgerufen zu einer Sache. Ja. So, ich meine, ist die Frage, ob das vergessen ist, aber man versteht, was man meint. Das ist natürlich, man kennt es selber auch aus der Jugendliebe vielleicht so, und man denkt am Anfang, oh nee, das werde ich nie vergessen. Und irgendwann merkst du, ja, nö, ist jetzt eigentlich auch vorbei. So, jetzt weiß ich nicht, ist jetzt leider Gottes so. Und ich hatte noch gesagt, so verdammt zu sein, zu leben, ja eben, und auch um weiterzugehen. Emotionen gehen vorbei und das hast du ja halt auch, da habe ich jetzt nochmal ein Zitat rausgesucht. Da gibt es ja auch diesen Dialog, in dem sie fragt, ob er in Hiroshima gewesen ist. Also natürlich nicht, sonst wäre ich nicht hier. Ich war im Krieg. So, und dann sagt sie, wie glücklich für dich. Und dann sagt er, ja. Und dann sagt sie halt, ja, für mich auch. Und das ist natürlich auch sowas, was natürlich man ja auch gerade als junger Mensch ja noch gar nicht versteht. Man denkt ja quasi gerade so als in der Pubertät oder Anfang 20 immer noch, dass Dinge so absolut sind. Und dann kommt das. Und dann ist aber auch das Ende oder dann das ist jetzt das eine große Ding, das mache ich noch. Und dann habe ich es aber geschafft. Dann liebt sie mich bis zum Ende oder was weiß ich. So ganz so Gedanken, die natürlich keinen Sinn machen. Gerade je älter man eben wird, weil das Leben eben so nicht funktioniert. Und manchmal weiß man eben auch so wie bei dieser Geschichte, dass er in den Krieg gegangen ist und dadurch sein Leben gerettet wurde. Manchmal weiß man eben auch dann doch oder oft eigentlich immer erst ganz am Ende, wofür vielleicht auch irgendwas gut gewesen ist, was nicht. Und ich finde, junge Leute haben hier einen Film geschrieben und haben Gefühle.
Ja. René hat wohl selber gesagt, also der Regisseur, dass es gar nicht darum ging, unbedingt quasi Hiroshima abzufilmen, sondern quasi das Unverständnis zu verfilmen. Also dass quasi diese Nichtmöglichkeit, irgendwie diese Unmöglichkeit, richtig zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Und bei mir ging auch so ein ähnlicher Gedankengang durch den Kopf wie bei dir, Horst, dass man sagt so irgendwie, ja, warum wird das eigentlich hier so gleichgesetzt, ne, dieses Leid von diesen beiden Menschen? Denn am Anfang fand ich eigentlich erstmal gut, dass die beide Natürlich soll das hier einfach das prototypische Liebespaar erstmal sein, aber irgendwann merkt man, die sind beide eigentlich ein bisschen seltsam. Ne? Also sie redet ja wirklich auch sehr viel von sich und scheint das wie in so aktuellen Appropriation-Diskursen so ein bisschen auch für sich so, also ihr so auch so ein bisschen zu eigen zu machen, dieses Hiroshima, dass das so sinnbildlich stünde für ihren Verlust. Ne? Aber es ist ja nur so ein persönlicher Verlust. Und er greift sie schon ganz schön so ein bisschen übergriffig auch an und sagt so, ich liebe dich und wir müssen für immer zusammen sein. Der kennt sie gar nicht so lange. Und da denkt man auch so, ein bisschen so, ah, ist auch ein bisschen komisch irgendwie so. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool, dass die beide so ein bisschen seltsam sind. Und ich fand irgendwie sehr interessant diesen Moment, als sie, also dieser Mann, den sie geliebt hat, ist dann tot und sie leidet fürchterlich und entschließt sich dann irgendwann nach Paris zu kommen. Und das ist quasi, also das ist für sie vorbei, dieser Moment, ne, mit diesem Umzug nach Paris. Und dann sieht sie in allen Zeitungen, dass Hiroshima passiert ist. Und das also als so ganz komischen Ausdruck davon, von dem, was ihr passiert ist. Und sie geht ja dann auch dahin und die Kritik wäre, dass es so ein bisschen auch aussagt, euer Schrecken ist nur so ein Sinnbild für unseren Schrecken. Ja. Also dass hier halt die 200.000 Leute, das sagt der Film auch sogar, ich weiß ja nicht mehr, wie viele Sekunden oder Minuten das waren, aber sie sagt es auch irgendwie, 200.000 Menschen in 9 Minuten, die Temperatur der Sonne auf der Erde und sowas, also diese mit diesen halt unfassbar geilen Bildern auch, also jagt einem wirklich einen Schauer durch Mark und Bein. Und was ich dann aber ganz geil fand, so ist meine Interpretation ist, wäre, dass man auch sagen kann, dass der Film die Frage stellt, kann anderes Leid, also das Leid der anderen, jemals, egal wie schlimm es war, mein Leid überwiegen für mich? Ja. Also kann das Leid von 200.000 Menschen in Hiroshima wirklich für sie schlimmer sein, als dass sie diese eine Liebe verloren hat? Und das fand ich eigentlich einen ganz geilen Gedanken und mit dem bin ich am Ende so geblieben, als ich ein bisschen drüber gesprochen habe mit anderen.
Ja, nö, ich finde das auch, also das ist auch nur halt ein Aspekt, der mir so ein bisschen unangenehm aufgefallen ist. Ich fand trotzdem, also gerade was Max auch gesagt hat, vollkommen richtig, dass es eine schon relativ genialer Versuch ist, eben so ein Thema abzubilden, weil wie gehst du es an? So, also dieses Leid irgendwie begreifbar zu machen und dann oder ja. Das schafft es ja auch nicht, aber das will es auch nicht schaffen. So, aber wie zeigst du das in diesen Personen? In dieser Unterhaltung auch. Ich hätte mich zum Beispiel sehr gefreut, wenn diese, weil er ihr ja immer auch widerspricht in dem Film, das passiert ja schon, dass sie sagt, ja, das war irgendwie schlimm und er sagt, ja, es war schlimm, aber du hast keine Ahnung, wie das war. Du hast null Ahnung, du hast ein paar Fernsehbilder gesehen und du verstehst, dass es schrecklich ist, aber du kannst gar nicht verstehen, wie schrecklich es ist. Mhm. Also versuch's auch nicht, wenn so in dieser auf dieser Ebene oder wenn dieser Diskurs noch mehr, wenn sie da mehr drüber geredet hätten, das ist dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr Meta oder so, aber das hätte ich zum Beispiel super spannend gefunden, wenn der Film da dann auch noch reingeht, ja, warum eigentlich nicht oder sowas, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt weiß, aber versteht ihr, was ich meine so ein bisschen?
Ja, ich glaube schon.
Ja. Aber prinzipiell so diese Thematik, die du auch relativ ausführlich jetzt besprochen hast, Max, ist halt so dieses, ja klar, vergessen, das Leben geht weiter, vergisst man es von alleine oder was der Film ja auch sagt, okay, vielleicht oder macht zumindest so ein bisschen die Tür auf in die Richtung, ja gut, man kann sich ja auch dazu entscheiden oder muss man sich vielleicht dazu entscheiden, damit es weitergehen kann und so, da ist schon viel drin auf jeden Fall. Insofern muss ich auch nochmal sagen, der hat mir wirklich sehr gut gefallen, auch wenn er durchaus auch nicht unbedingt angenehm zu schauen ist, so.
Also was noch nicht unangenehm zu schauen ist, ist, dass ich hier gerade Sprudel in meine Batida de Coco gemacht und das flockt die Hubert. Also das muss ich auch mal kurz sagen. Entschuldigung, Leute, das war jetzt gerade es ist natürlich so ein bisschen genau die Problematik und das ist ja auch, beschäftigt sich ja durchaus auch die Psychologie mit oder die Hirnforschung. Ne? Was kann man überhaupt nachfühlen? Weil man kann natürlich nur Emotionen nachempfinden, die man selber gefühlt hat. So. Und was man natürlich macht, wenn einem jemand eine schlimme Geschichte erzählt, weiß ich nicht, sei es ein Todesfall oder vielleicht was weniger Schweres, versucht man sich ja eigentlich immer nur in ein Äquivalent dessen, was man selber mal gefühlt hat, also, ne? Irgendwie da irgendwie sich selber hervorzurufen und irgendwie zu spiegeln, um da irgendwie in diesen Empathiemodus zu kommen. Zumindest, das ist das, was zumindest empathische Menschen tun. Andere Leute sagen, wir dürfen uns nicht von Kinderaugen übertölpeln lassen. Zitat Dr. Alexander Gauland. Doch, genau das sollte man tun. Das macht Menschen nämlich aus. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber es ist wirklich schwierig. Aber es ist super spannend und vielleicht, aber eben weil man dann doch es ist halt nicht vergleichbar, aber was wiegt so schwer, was irgendwie als Emotionen, was man vergleichen könnte, ist es dann nur die Liebe, was ist es, die Verlorene oder der Tod, wenn, also im Vergleich zu Hiroshima, so was kann es sein? Es kann, also ich wüsste auch nichts anderes tatsächlich
Es ist wahrscheinlich nicht zu begreifen.
Und es soll, glaube ich, auch kein passender also Vergleich sein.
Auf,
ne?
Diese, auf diesen Satz, dass, wie heißt ihr Ort?
Nevers.
Nevers, genau. Und dann, dass er zu ihr am Ende sagt, du bist Nevers, ne? Du bist dieser Ort. Und dann sagt sie, ja, das ist mein Name. Und dann sagt sie zu ihm, ja, du bist Hiroshima. Und vielleicht, also, das klingt natürlich irgendwie sehr verliebt und das ist eine schöne Szene, aber vielleicht heißt es auch, wir können uns nie verstehen eigentlich. Richtig, können wir uns eigentlich nicht verstehen. Andererseits könnte man es kulturell lesen, dass man sagt, quasi ihr als Europäer könnt nicht verstehen, was uns passiert ist kulturell. Oder wir als Menschen können, werden uns nie verstehen, auch wenn wir Sex haben, verliebt sind, völlig ineinander aufgehen, bleibt trotzdem die Trennung immer da. Und das ist ja, da sind sie, die Franzosen, die rauchen und
saufen, ja.
die romantischen Filme machen.
Aber das ist ja auch total geil.
Ja. Das ist ja auch total geil und das ist ja auch smart. Also das ist schon schön, ja.
Obwohl ich schon auch
aber die hauen ja auch so geile Sätze raus. Ganz ehrlich, das ist ja wirklich aber auch ein Sammelsurium an irgendwie so, weiß nicht, sind es Aphorismen, ich weiß es mir nicht, aber wirklich, was die für Zitate raushauen, meine Herren, das ist so herrlich.
Er hat also Marguerite Duras heißt die Drehbuchautorin, die es geschrieben hat, und er soll ihr wohl gesagt haben, schreibe Literatur, schreibe, als ob du einen Roman schreibst, vergiss die Kamera. Was ja witzig ist, weil ja eigentlich dieser Nouvelle Vague-Gedanke ist, gerade nicht nochmal einen Roman zu verfilmen, sondern selber das so zu, also eine neue Sprache des Films zu erfinden. Aber das ist wirklich, da sind wirklich wunderschöne Sätze drin, auf jeden Fall. Ne? Also, irgendwie hieß ein Satz, also quasi in einigen Jahren, wenn ich dich vergessen habe und die anderen Romanzen, dann werde ich mich an dich wieder erinnern als das Symbol des Vergessens der Liebe überhaupt. Ne? Also, diese Affäre wird mich daran erinnern, wie schrecklich das Vergessen überhaupt ist. Also, das sind echt tolle Filme und auch tolle Sätze und auch Sätze, die dann auch so einen gewissen Humor auch haben manchmal. Also ich muss mal gucken, ob ich einen finde, aber genau,
Und eben dazu kommt, dass man die, also so absurd wie die Sätze teilweise jetzt aus dem Kontext klingen, man kauft es denen halt schon ab, dass sie da, also zumindest an vielen Stellen, dass sie da halt gerade rumliegen und sich da halt da trotzdem dann so ein Gespräch ergibt oder so.
Muss ich sagen, die Bilder sind wirklich beeindruckend und haben mich am stärksten jetzt an Tarkovsky eigentlich erinnert, nachdem wir den Tarkovsky-Cast gemacht haben, also weil das ja auch so eine, auch die Zone Tschernobyl und jetzt halt Hiroshima, das sind ja auch so, also Orte, an denen sich unfassbare Katastrophen abgespielt haben, durch die Kamera dann so echt durchgleitet, geisterhaft.
Ja.
Und das finde ich ganz wirklich beeindruckend, also beeindruckende Bilder, die aussehen wie so, Fotografien, die sich bewegen, so in die Tiefe, ist echt, fand ich stark,
ja. Ich habe, glaube ich, lange nicht mehr so einen deprimierenden Film gesehen, also der ja auch, also gerade wenn man das Ende so sieht wie du ja auch, und ich habe das auf jeden Fall auch so verstanden, so von wegen, ja, wir sind eigentlich sehr, sehr, sehr kompatibel, weil wir beide schreckliches Leid irgendwie erlebt haben, und auch wenn es nicht gleichzusetzen ist oder was weiß ich was, passen wir zusammen oder brauchen einander, aber verstehen uns halt trotzdem nicht. So, hey,
ja.
Lieber noch eine Zigarette, François.
Ja, zumindest nie in Gänze, ne? Also dieses, es gibt nicht die absolute Verbindung, es gibt auch nicht die Ewigkeit. Es gibt einfach es gibt nie den Full Circle am Ende, so, ne?
Und da haben wir den Satz, and then one day, my love, does eternity come to an end?
Ja, genau. Halt, ja, den habe ich auch gerade nochmal
gehört. Satz, ne? Also quasi, die wird die Ewigkeit enden, weil die Ewigkeit des Trauerns, ne? Ist es irgendwann vorbei,
ja. Und das war ja aber auch dann zu Breathless ja auch ein berühmtes Zitat, ne? Das dann ja auch in die ähnliche Kerbe schlägt oder so ein bisschen, aber da kommen wir vielleicht noch zu. Ja.
Genau, zwei Sachen, die mir noch eingefallen sind. Eins ist, dass sie ja dann von ihm auch so zerstört werden will, ne? Weil sie das so zerstört hat damals, dieser Tod. Das ist noch so drin. Und es ist wohl das erste Mal, das weiß ich jetzt aber nicht, ob es stimmt, das habe ich gelesen, dass dieses quasi das Verhalten der französischen Frauen während der deutschen Besatzung thematisiert wird in einem Film.
Ja.
Also okay. Das ist quasi diese Rolle, die gespielt haben, ne? Wie sie sich verhalten haben zu den Deutschen, sondern auch viele so Liebesgeschichten gab und so weiter in dieser schrecklichen Zeit und so. Also das ist wohl auch irgendwie dem Film.
Ja, und sie hat natürlich auch Heimat verloren, also ihre, ne? Also ein Stück weit. Also es wurde natürlich nicht komplett zerstört, aber ich denke, das ist vielleicht auch nochmal so eine Parallele, die vielleicht beide haben. Irgendwie,
und
oder?
Beide sind ja auch auf der gleichen Seite auf eine Art. Also sie durch den Deutschen, ja, dann auf eine Art auf der Seite der Nazis und er, also die Japaner waren ja mit
die
den
Achse.
Deutschen zusammen im Bund, die Achse, genau. Und deswegen, das fand ich auch so ganz interessant, dass diese beiden Menschen, die so alles verloren haben, auch durch den Krieg, also ist ganz auch irgendwie diese Parallele.
Ja.
Und natürlich nur 90 Minuten lang, Leute. Also, wenn ihr
Zeit habt. Ganz ehrlich.
Aber alle.
Hammer. Ja. Hammer-Ding.
Hammer. Man traut sich kaum noch was zu sagen. Das ist auch wirklich, auch beim Pencast-Bingo, wirklich, ne? Aber,
ja. Aber man muss, also keine Ahnung, muss es natürlich trotzdem getragen werden, dass Leute, das ist auch ein bisschen wirr ist. Es hat dieses Typische, wo wir jetzt bei Breathless zu kommen, dass auch manchmal so Sachen gegengeschnitten sind, dass man nicht weiß, wem erzählt sie es eigentlich gerade, was passiert da eigentlich, ne? Dieses Traumhafte, ja, so ein bisschen, wie wir es halt auch bei Tarkovskis Spiegel hatten. Also sowas hast du hier auch und da muss man auch so ein bisschen klarkommen, aber es ist nicht ganz so wirr wie bei Tarkovsky.
Mein Serviervorschlag, der Pencast-Serviervorschlag, ne? Also wie sollte man Hiroshima Mon Amour genießen, ist, glaube ich, wenn man ausgeschlafener ist, als ich es war, als ich geguckt habe, irgendwie, und am besten zu zweit, irgendwie am besten, aber auch so, ja, dann wie die beiden im Film, am besten man geiert so ein bisschen im Bett rum, liegt da so ein bisschen zwischen den Laken, vielleicht hat einer auch mal so ein Hemd an und macht mal einen Kaffee mit einer Zigarette im Mund und dann guckt man sich das an und lässt die beiden schwelgen in ihren großen Emotionen. Da, ich glaube, das ist die beste Art. Es ist
für so einen verregneten Sonntagnachmittag.
Ja, oh, herrlich.
Nicht abends, sondern nachmittags schön, ja, Kaffee.
Genau, sehr gut.
Vielleicht abends, noch ein Leckerli, ein Teilchen von der Bäckerei geholt. MDMA
so und dann los. Ja. Deutschland Fluder, ne? Ja. MDMA und los zum nächsten und letzten Film, über den wir heute sprechen wollen, und zwar Atemlos, außer Atem
von Helene Fischer.
Ja, außer Atem, die Jumbo-Schreiner-Story. Nee, ist natürlich das Regiedebüt von Jean-Luc Godard. Der Film basiert auf einem Screenplay von Truffaut, was dann Godard umschrieb für sich selber. Und es war auch der Durchbruch des Hauptdarstellers Jean-Paul Belmondo, der dann echt so der größte Schauspieler seiner Generation und auch der Nouvelle Vague allgemein wurde. Der hat dann 180 Filme gemacht in den nächsten 3 Wochen, nachdem außer Atem Erfolg geworden ist, gefühlt. Und auch diese Rolle in diesem Film, dieser Kleinkriminelle, den er da spielt, Michel, ist ja selber auch über Nacht zum Star geworden, weil sich alle mit dem so identifiziert haben, so eine komplette Generation junger Franzosen. Ja, er spielt also diesen Michel, so einen kleinen Ganoven, der dann in einem gestohlenen Auto erwischt wird und dann daraufhin so im Affekt, könnte man sagen, einen Polizisten erschießt. Dann muss er natürlich auf die Flucht und muss schnell untertauchen und tut es dann bei der jungen Studentin Patricia, gespielt von Jean Seberg, ebenfalls sehr ikonische Nouvelle Vague-Figur. In die verliebt er sich auch, oder hatte sich sogar schon vorher in sie verliebt, er kennt sie noch aus dem Urlaub. Dann hängen die beiden viel zusammen, zu zweit in der Wohnung rum, und Michel telefoniert viel rum, denn er versucht Geld für seine Flucht nach Italien aufzutreiben, aber die Polizei nimmt auch seine Fährte auf, scheint aber trotzdem relativ unbekümmert zu sein. Außerdem braucht er noch genug Zeit, er muss Patricia noch davon überzeugen, dass sie mit ihm mitflieht nach Italien, das ist ganz wichtig, aber die Polizei erwischt Patricia und versucht sie dann wiederum davon zu überzeugen, Michel aufzugeben. Ja, und jetzt hatte ich auch so einen Helene Fischer-Gag noch am Ende, den klemme ich mir jetzt aber, weil ihr den schon vorgezogen habt. War es großes Kino für euch zwei? Drei? Ich weiß nicht, wie viel den Film gesehen habt.
Ja, ich hab den habe ich nicht mehr geschafft. Den besten, den von euch
kurz, als kurzweiligsten, ja.
Kurzweiligsten sicherlich. Eingestuften. Mhm. Fand aber gut.
Fand ich gut. War nicht zu lang, 90 Minuten war in Ordnung. Also das kann ich dir jetzt auch nochmal so soufflieren, vielleicht. eigentlich so. Kann man, das haben wir in der Vorbesprechung auch schon gesagt, ein Film, den man heute auch noch ohne Bedenken auch noch Leuten hinschmeißen kann und sagen, hier hast du Bock auf sowas Road-Movie-mäßiges, guck ihn dir an, kannst du machen, sehr cool. Ich meine, was ist drin? Eigentlich, das wiederholt sich vielleicht auch so ein bisschen, ne? Filmemacher, die am Anfang ihrer Karriere Filme machen mit windigen Typen, die so halbkriminell oder schwerkriminell unterwegs sind und mit den Mädels was am Laufen haben. Das ist, glaube ich, so ein Ding, da haben einfach viele Filmemacher mal Bock drauf gehabt in ihrer Karriere. Und das haben wir hier natürlich, Pedal to the Metal, sag ich mal, ne? Full Throttle geht das los. Full Throttle könnte man auch sagen. Unser Protagonist, den erleben wir dabei, wie er im Auto sitzt, blödes Zeug erzählt und einen Polizisten erschießt. So, das sind die ersten 3 Minuten. Und lose von A nach B streift. Es gibt nicht so eine richtige Stringenz in der Handlung. Es ist genauso ziellos und verloren, wie die Handlung ist der Protagonist unterwegs. Und das ist aber, nervt aber nicht, sondern das hält er, irgendwie haben die es hinbekommen. Heute mal würde man sagen, jetzt mach doch mal, oder bei manchen Filmen würde man sagen, mach doch mal einen Punkt jetzt. Was willst du denn jetzt? Aber nee, es ist einfach Jean-Paul, wenn man nur da raucht, meine Damen und Herren. Ja. So, und irgendwie Frauen besucht und sie bestiehlt, weil er Geld braucht. Es ist schon
ja, so eine herrlich, unfassbare ja. Präsenz hat in diesem Film.
Ja,
unglaublich. Ja. Also, ein Jahr her, dass ich den Film gesehen habe, aber ich weiß noch, dass es mir auch so sofort ins Auge gesprungen ist, dass ich dachte, was ist das für ein geiler Schauspieler, was ist das für ein geiler Charakter, den sie geschrieben haben, da Michel Pourquoi oder Laszlo Kovacs, der da, ich kann mich nicht genau daran erinnern, wie das war, aber ist doch auch so, dass er dann, also genau, ist dann mit dieser Frau und klaut doch dann auch so ganz geil so ein Auto, oder, indem er sich hinter so einer Zeitung versteckt oder sowas, das ist alles so super lässig, während er dabei qualmt und ist gleichzeitig ja aber, also er soll ja auch so quasi Humphrey Bogart sein, so ein bisschen, ne, das ist, dass Godard so quasi nochmal dann die, also nachdem das groß war in den USA, nochmal so einen Noir-Film macht, aber so eine Dekonstruktion dadurch, dass das halt auch wirklich ein Idiot ist. Und ich finde halt gleichzeitig, also ich finde dieses Paar, dieses total idiotischen, Han Solo ist ja auch so eine Figur zum Beispiel, die später halt auch so ein ähnlicher Charakter so war in Star Wars, also dieser halt Schelm, der aber blöde ist und dann Jean Seberg, ist diese Amerikanerin eigentlich gewesen, ne? Aber auf jeden Fall diese, die Patricia spielt, glaube ich, die schönste Frau, die ich je gesehen habe in diesen kurzen Haaren. Also ich habe mich da sofort, als ich das gesehen habe, verliebt und sie ist ja halt irgendwie viel smarter als er.
Total,
und
ja.
Er sabbelt ja auch nur, wie die, also so ein bisschen jetzt mir auch, oder fällt mir jetzt ein, ist dieser Charakter da von Robert Pattinson in Good Time, dieser so völlig von sich selber überzeugt, der nur so labert und er ist ja auch hier nur so am Sabbeln und am Scheiße erzählen und eigentlich denkt man so, was willst du, was bist du eigentlich für ein Typ? Er kann auch nicht anders, er kann nur das sein, er kann eigentlich nur der junge, draufgängerische Raucher sein. So. Und man kann ihn sich gar nicht, wenn man die Rolle sieht, als älteren Menschen eigentlich vorstellen. So. Und das finde ich irgendwie, also dieser Film lebt so krass und dadurch, dass auch die ganze Zeit diese Schnitte sind und diese Kameraführung und der einen so mitnimmt und wirklich so, das ist für mich so stärker als 400 Blows, so ein Film, wo man zeigt, so, das ist jetzt das neue Genre, das machen wir jetzt. Was ja eigentlich, glaube ich, dem geschuldet war, dass er eine halbe Stunde Film rausschneiden musste, weil er dann nicht genug Geld und Zeit hatte, hat er dann noch viel so gegengeschnitten und so. Aber da merkt man so, okay, das ist was Neues, das ist fresh, obwohl es so alt ist. Ne?
Schon getragen, echt von den Dialogen und von der Chemie zwischen diesen beiden Schauspielern auch. Die sind also beide individuell total geil, aber dann auch zusammen, finde ich echt der Wahnsinn. Also man merkt ja relativ schnell, dass es ja dann doch kein Krimi-Film ist, wie man vielleicht erst denken könnte. Ja. So wird er ja auch immer noch betitelt, was ich ganz lustig finde. Denn er ist ja nicht wirklich auf der Flucht, Michel. Also zumindest wäre er der langsamste Mensch, der jemals auf der Flucht sich befunden hat. Also er kommt ja dann zu ihr in die Wohnung und geht dann auch nicht mehr weg. Dann legt er sich ins Bett, raucht ein paar Zigaretten.
Ist übrigens auch ganz kurz, würde ich nur einhaken, damit ich nicht vergesse, aber das war ja auch sowas, was wir bei Casablanca schon gesehen hatten und was ich manchmal so ganz geil finde an Filmen. Ich habe, glaube ich, damals auch in der Abschlussrunde zu dem Film gesagt, dass dieses, er ist ja eigentlich auf der Flucht, also eigentlich ist es dringend, aber er lässt sich halt mega viel Zeit. Ja. Das sorgt zu so einer ganz komischen so Zwischenwelt und Stimmung.
Ja. Ich habe das eher, diesen kompletten Fluchtaspekt, Krimi-Aspekt eher so sinnbildlich verstanden. So, also von wegen, was ja auch in dieses komplette Weltbild reinspielt, was hier so ein bisschen verkauft wird. So, scheiß erstmal so auf deine Probleme, nimm's erstmal locker, so ein bisschen. Also dieses einfach, dieses komplett Obercoole, so die ganze Zeit. Und ja klar, er läuft nicht weg, aber die beiden Polizisten, die ihn verfolgen, sind halt auch so total slapstickmäßig, so dick und doof irgendwie eigentlich. Die ihm da so blöd hinterher starksen und dann nicht schnell genug rennen können oder so. Irgendwie. Dann sehen sie ihn noch und versuchen, aber dann klappt es nicht. Das ist so richtig blöde. Ja.
Es war natürlich auch eine andere Zeit. Ne? Ich meine, wenn du irgendwo eine Straftat begangen hast, dann bist du in eine andere Stadt gefahren, dann war es schon mal schwierig. Also das war schon mal ein Problem. Also das war, dann warst du halt weg. Ne? Also da hast du natürlich wirklich Zeit gehabt. Ich meine, dann gut, irgendwann ist er ja dann auch in der Zeitung irgendwo zu sehen und dann irgendwie als Mörder gesucht und so weiter. Aber es war eine andere Zeit als heute, meine Damen und Herren. Es war wirklich eine ganz andere Nummer. Interessant ist natürlich auch, er will vielleicht auch nicht weg, weil es auch das Ding ist, er weiß auch gar nicht wohin. Also er kommt ja gerade laut eigener Aussage von der Riviera. Also, es ist eigentlich so ein bisschen, für ihn spielt es auch keine Rolle eigentlich, wo er ist. Weil eigentlich, er braucht eigentlich, so ein bisschen wie meine letzten 8 Jahre, egal wo er ist, er braucht eigentlich immer Kohle, er hat nicht genug. Sein Vorteil ist, er klaut. Das habe ich halt nicht gemacht. Das wäre jetzt wieder was gelernt. Weil es ist, war interessant zu sehen und ich frage mich mal so ein bisschen, inwieweit dann auch der so zeitgeschichtliche Kontext nicht ganz unirrelevant ist für jetzt auch so einen Film, ne? Weil gerade in der Zeit haben wir uns in Frankreich befunden, hier Gaullismus ist das Stichwort, ne? Das war ja schon sehr konservativ, sehr wirtschaftsliberal orientiert und so weiter, recht humorlos und kann ich mir schon auch gut vorstellen, dass das jetzt auch so, dass das auch filmisch dann so ein Aufbegehren war oder was das, oder junge Leute sich auch gedacht haben, Alter, hört doch mal auf mit eurer Scheiße, Alter, so jetzt haut mal ab hier, ihr Flicks mit euren Schlagstöcken, wir fahren jetzt hier Auto und rauchen, so, weiß ich nicht, also aber es sind vielleicht natürlich auch zeitlose Bedürfnisse, ne? Dieses Aufbegehren ist natürlich auch normal.
es geht schon irgendwie um so einfach so ein ganz bestimmtes Freiheitsgefühl, ja, so Individualismus, ja. auch gerne so ganz naiv dabei. Also die sind ja auch total. Schon beide Charaktere total naiv, aber auch gewollt so. Also wirklich, es wird gerauscht, es wird geflirtet. Das wird auch viel eigentlich zwischendurch über so existenzielle Fragen da mal geredet. So, was hältst du eigentlich vom Tod? Ja, sowas. Ja. Ja, kann ich mir nicht vorstellen, sagt er dann so, weiß ich nicht, wie es ist, wenn man stirbt. Das ist also herrlich, so herrlich ober, so abgehoben. So. Aber,
für mich ist das nichts.
Ja, für mich ist nichts. Also lieber leben, denkt er sich. Aber es wird dann auch nur so lange drüber geredet, so, bis man dann mal wieder bumsen kann, so ein bisschen, so vom, muss man überspitzen sagen. Also das steht auch jetzt nicht im Vordergrund hier, vielleicht bei, also bei Hiroshima Mon Amour habe ich ja jetzt rausgehört, dass da über Worte sehr viel Tiefgründiges erklärt werden wollte oder zumindest also der Ansatz gemacht werden wollte. Ich glaube, das war hier gar nicht so. Man hört ja auch, dass da wirklich sehr viel improvisiert war. Die Gespräche springen von Thema A zu B zu C und wieder zurück. Und das ist aber auch nicht so wichtig, weil die beiden das so leben, was sie da machen auf der Leinwand, dass du es denen komplett abkaufst, dass sie eben so naiv sind. Und dann, na klar, redet man mal über dies und das und dann auch wieder über andere Sachen. So, das war also einfach ein super Lebensgefühl, was
cool,
da eigentlich...
Cool ist, dass sie halt, ja, total. Und cool ist, finde ich auch, dass sie die ganze Zeit schon unabhängig dabei bleibt. Also es ist total. Ja schon markant, naja, dass sie ja immer noch mal irgendwann arbeiten muss. Also sie geht, hat dann nochmal so einen Job, wo sie hier muss, hat nochmal einen Termin. Also Dinge, die in seiner Welt ja überhaupt gar nicht existent sind. Also sie ist da eigentlich schon wirklich die smartere von beiden eigentlich auch so ein bisschen. Ne? Also,
was ist denn, genau, wie ist denn ihre Rolle? Das habe ich nämlich gar nicht mehr so in Erinnerung. Hängt sie sehr an ihm oder ist sie doch schon so ein bisschen über ihn hinweg? Nee.
Ich glaube, sie steht komplett über ihn, weil ich glaube, sie sieht ihn schon als das, was er ist. So, er ist halt so ein Typ, mit dem man halt irgendwie mal vielleicht eine ganz lustige Zeit haben kann. Aber ganz ehrlich, es ist so, das dauert eh nicht lange, dann haut er auch wieder ab wegen irgendeiner Scheiße. So, ne? Also ich glaube, sie hat als im Vergleich diese eine zum Beispiel die erste Frau, die er trifft oder die wir ja dann auch kennenlernen, bei der war das ja auch schon so. Eigentlich wussten alle, ja, du bist halt genau so ein Honk. eigentlich, oder?
Naja, ich glaube schon, dass sie ernsthaft darüber nachdenkt, ob sie ihn jetzt genauso viel liebt wie er sie. Und das ja schon auch so ein bisschen dann der große Konflikt im späteren Teil des Films. Gehe ich mit ihm jetzt nach Italien oder bleibe ich hier oder doch nicht? Oder eigentlich für sie ist ja wirklich nur die Frage, liebe ich ihn oder nicht? Und am Ende findet sie dann ja für sich eine Lösung. Ich glaube, sie sieht ihn so ein bisschen als Spielzeug auch so oder und ich glaube, dass sie ihm überlegen ist und das auch so fühlt, aber versucht so, wie viel kann ich aus dem noch rausholen? Was kann ich aus ihm rauskitzeln? Vielleicht ja doch mal einen Schuss Ernsthaftigkeit, vielleicht ja doch mal was irgendwie Zukunft hat. Und das dann aber doch weil er halt eben auch nicht aus seiner Haut kann, dann führt es halt auch zu nicht so viel dann. Ja. Aber schon lustig, was er auch für ein Chauvi ist, ne? Und das wie aber auch dann für Humor, dass irgendwie so runtergespielt wird noch in der Zeit, dass er sie dann würgt und sagt, ja, du musst jetzt antworten, sonst würge ich dich. So total lustig. Ja. Oder halt Frauen auf den Arsch haut und so die ganze Zeit und auch ihr. Und kam bei mir jetzt nicht so gut an, aber ist natürlich, da kann man natürlich die heutige Moral dann nicht anwenden, das ist ja auch logisch. Aber ich frag mich, ob das so ein Teil dieses Freiheitsgedankens war, dass die Männer auch den Frauen mal den Rock hochheben können oder so. Dass das so ein bisschen dann die Godard-Fantasie dann doch war, die er auch noch auf die Leinwand bringen wollte.
Keine Ahnung.
Ja, es steckt sicherlich so ein bisschen dieses Ding drin, dass so auch so ein Stereotyp ist, von dem ich auf jeden Fall gehört habe, dass sie so denkt, sie kann ihn vielleicht noch retten, sozusagen. Also vielleicht geht das noch irgendwie. Das denke ich, ja. Wollte ich nur mal.
Und das ist ja schon total progressiv, oder? Dass die Frau überlegen ist und sich fragen kann, ob ich den Mann noch retten kann. Eigentlich, das ist ja an sich schon mal total interessant.
Ich glaube, ehrlich gesagt, das versuchen Frauen seit Jahrtausenden, die Männer zu retten, ehrlich gesagt. Aber das Problem ist, dass mit wem haben sie es zu tun? Das ist dann immer das, was dann die Welt in Flammen setzt. Das bringt nichts. Geilstes Zitat, muss man ja sagen, dieses eine, was mir sehr gefallen hat, die eine Szene, das Interview mit diesem Schriftsteller.
Ja,
das Hammer. Mega gut. Und diesen einen Satz kannte ich natürlich, den haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört. Dieses, ne, ich weiß nicht mehr, was die Frage war, aber seine Antwort war, ja, oder was halten Sie von Unsterblich, oder wie was mit Unsterblich? Und er sagt dann irgendwie keiner, ja, unsterblich werden und dann sterben. Ja, so, das
what do
halt
you want to achieve in life?
Was ist deine größte Ambition? Ja, ich möchte unsterblich werden und dann sterben.
Das finde ich ist auch so, das ist so ein Hammersatz. Habe ich das Einzige, was ich hier auf meinem Zettel zu Breathless stehen habe, ja. To become immortal and then die. Was ich noch sagen wollte, ist, dass man aber auch in dem Hauptcharakter schon so angelegt sieht, diese überschützenden, ich will mal, was ist overprotective auf Deutsch? Das ist, ich hab, keine Ahnung, also diese so kontrollierenden Ultra. Männer, die erst buhlen und dann schon die ganze Zeit so, also sie sagt ja dann so, kennst du irgendwie den und den Schriftsteller, aber sagt nicht, dass es Schriftsteller ist und er sagt so, ja, hast du mit dem geschlafen? Also dass er so auch schon total eifersüchtig ist auch sofort, ne? Also ja. Deswegen merkt man auch so, dass es auch kein guter Typ ist, dem länger im Leben zu haben, so, weil du da auch keinen Bock drauf hast, ne? Weil diese quasi, diese buhlenden Kerle dann auf einmal so voll die ja,
Kontrollfreaks.
Sehnsüchtige halt, oder?
Genau.
Daher natürlich, natürlich gibt man natürlich auch gar nicht erst irgendwelche weltlichen Bindungen ein, ne? Weil man immer natürlich von der Angst umgeben ist, etwas wieder zu verlieren. Ne? Das ist dann wie mit Menschen
ja,
mit allem
klar,
so.
Ja, klar, das ist natürlich auch dieses Ding, ja, genau. Das ist ja auch das typische Problem vieler Männer, dass sie auch Gefühle und nichts zugeben können, weil sie, ne, also quasi, das ist ja auch angelegt in dem Charakter von 400 Blows, ne? Das ist klar, wenn sich halt niemand um dich kratzt und du siehst, dass du halt als Typ nur durchkommst, indem du hart bist, dann verhärtest du halt immer weiter und genau, kannst es dann halt irgendwann gar nicht mehr warm. Ja.
Jo. Cool. Ja, von mir gibt es 6 Punkte. Film, ne? So eine Quatsch. Nein. Ja, auf jeden Fall. Ja,
der absolut. Flippigste, auf jeden Fall der, den man am besten einfach mal so weggucken kann, das lohnt sich auch total. Also das sind auch tolle Shots dabei, finde ich. Also gerade, dass man gemerkt hat, ja, jetzt durften die Filmemacher mal wieder raus auf die Straße und da filmen und mussten nicht ins Studio und irgendwie auf die gebastelte Bühne. Ich finde, das macht den Film auch so lebhaft, dass sie wirklich geile Schauplätze auch gefunden haben, wie sie da durch die Straßen rennen und fahren mit geilen Autos irgendwie.
Haben sie nicht auch so tolle Shots? Also, dass sie durch diese portablen Kameras ja auch besser in so kleine Räume, also dieses Apartment ist ja winzig, in dem sie sind. Und dann wird doch immer auch mal so über die Schulter gefilmt, in den Spiegel rein und das schafft auch so eine ganz nahe Situation zwischen den Charakteren, ne? In der man, wo man auch das Gefühl hat, man sitzt auch mit denen so mit und qualmt eine.
Ja, und schade, dass Godard die YouTube-Ära nicht mehr miterleben darf. Denn er hat auf jeden Fall den Jump-Cut erfunden,
Wahnsinn,
könnte man sagen. Also herrlich.
Schön war's.
Jawohl.
Darüber lacht Frankreich.
Frankreich lacht zuletzt, ja, darüber. Eigentlich haben wir den Jump-Cut. Der Jump-Cut, muss ich übrigens sagen, ist eine, finde ich, von YouTubern einfach so eine geniale Erfindung. Ich weiß nicht, wer das sich halt überlegt hat, YouTube-Videos damit zu machen. Einfach halt, weil es dir krass viel Schnittarbeit erspart. Weil du halt nicht, also weil du halt auf die Sachgänge scheißen kannst. Ne? Das heißt, du schneidest einfach alle Dinge, die du für inhaltlich relevant hältst, aneinander und lädst es einfach hoch. So, das ist halt mega genial. Weil zum Beispiel, also ich, als ich da halt auch viel Audio schneidet, so bei Detektor auch so den ganzen Tag, so merkst halt, ist es halt schwer, ne? Also manchmal Sachen so zu schneiden, dass du nicht hörst, dass da ein Schnitt ist. Und beim Jump Cut wird einfach mega drauf geschissen. Für YouTube super cool. Mir hat's Bock gemacht, diese Filme mal anzuschauen. Es ist jetzt aber auch so, dass ich weiß, in welche Richtung das Genre geht und die Bewegung, aber auch noch nicht so ganz, was mich in den anderen Filmen erwartet, weil es Godard hat ja dann auch noch irgendwie ein, oder ich glaube Truffaut war es, auch noch irgendwie einen Science-Fiction-Film gemacht und dann noch ein Krimi und sonst was. Und auch dieser Charakter Antoine ist ja auch Teil so einer Filmreihe, ne, die aus 5 Filmen oder so, habe ich gesehen, besteht, die dann noch weitergehen. Weiß nicht, ob ich die jetzt angucke, wo ich den ersten schon nicht so stark fand, aber trotzdem ist da, glaube ich, echt noch viel zu holen in der Nouvelle Vague und ich bin da auf jeden Fall noch weiterhin interessiert.
Ich hätte jetzt so im Nachhinein hatte ich sogar überlegt, ob man nicht noch einen Film guckt, der quasi typisch für das französische Kino davor war. Hab aber da nicht so richtig was, also ich habe auch nicht so lange jetzt geguckt, aber ich habe auf jeden Fall in einer kurzen Recherche da nichts gefunden, wo irgendwo gestanden hätte, so dieser Film ist bezeichnend für das Kino, wie es davor war. Weil das wäre natürlich auch nochmal interessant, zu sehen, womit, also was genau alles neu war und was nicht, quasi. Ja. Also, so, aber.
Naja, aber so, es waren halt so glatt polierte Konsensfilme, oder? Also große Studioproduktionen.
Ja, gut, aber was bedeutet glatt polierter Konsensfilm 1949 in Frankreich? Das weiß ich halt einfach nicht.
Was ich noch gesehen habe, ist, glaube ich, die Nouvelle Vague sich entweder bedient oder abgrenzt vom italienischen Neorealismus, was auch so ein geiles Banker-Special wäre, finde ich. Keine Ahnung, was das sein soll, ja, aber.
Ja, gibt noch einiges zu erforschen für uns da draußen, so ist es. Kann man nichts machen.
Kommt unserem Livecast, Idioten.
Wollen wir einfach den Cast ohne Abschlussrunde einfach beenden, weil es ein Klassiker-Cast ist?
Ja,
und dann,
aber wir müssen noch Bescheid sagen, dass wir am 13. Juli in Berlin einen Livecast im Leica machen. Das kannst du ja vielleicht machen.
Das stimmt, da müssen wir auch noch ein bisschen, müssen wir noch trommeln dafür. Genau, wenn ihr uns live sehen wollt oder ein Bier mit uns trinken wollt, kommt vorbei am 13. Juli im Leica in Berlin-Neukölln. Das ist eine Kneipe, da haben wir schon den letzten Livecast gemacht. Ich denke mal, es wird so um 9 losgehen, darf man das sagen? Nee, kommt mal um 8 auf jeden Fall. oder 8:30 oder irgendwie so. Müssen wir gucken, wie es mit Aufbau ist oder so. Wahrscheinlich wird es um 9 losgehen. Das kostet 3-6 Euro. wäre geil, wenn ihr kämet. Und deswegen würde ich auch sagen, machen wir nächste Woche keinen Cast. Das war jetzt auf die 199.
Soll der 200. sein.
Und das ist dann die 200, genau. Und dann können wir so noch ein bisschen Plan besprechen und sowas. Also nächstes Wochenende wird es keinen Haupt-Pankers geben. Wir müssen auch ja Lieblingsfilme auch nochmal aufnehmen. Den letzten für die ganzen Patreon-Bäcker. Und genau. Ja, würden uns Hammer freuen, wenn ihr kommt.
Können wir das sehen.
Kann man so sagen, ja.
Es wird bestimmt lustig. Glaube ich. Ja,
ich glaube, es wird mega. Und wir wissen aber immer noch nicht, welchen Film wir besprechen. Das wollten wir eigentlich. Aber hauen wir dann irgendwo anders
der
raus.
Der Prinz aus Zamunda. So.
ich hätte ja mega Bock drauf.
Ja, das dachte ich.
Hallo, hier ist Christian aus dem Schnittraum. Mittlerweile gibt es Neuigkeiten. Wir wissen jetzt, welchen Film wir live besprechen werden am 13.07. Und zwar ist das Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen mit Sean Connery und dem unsichtbaren Mann und Dr. Jekyll und Mr. Hyde und Dorian Gray ist, glaube ich, auch dabei. Also ich habe den Film auch noch nie gesehen. Falls es euch auch so geht, dann solltet ihr, so wie ich, den nachholen in den nächsten 2 Wochen und dann entweder nach Berlin kommen oder euch den Livecast dann anhören. Aber nach Berlin kommen ist natürlich cooler. Ich freue mich mega drauf. Ich glaube, das wird super bescheuert, dieser Film, und freue mich auch schon, den mit den anderen nachzuerzählen und auseinander zu nehmen bei ein paar Bier. Genau, wenn ihr Bock drauf habt, wisst ihr ja, wann der Livecast stattfindet. Ich wünsche euch bis dahin noch 2 wunderschöne Wochen. Bis dann. Naja, wir schauen mal. Alles klar, ihr könnt uns natürlich unterstützen. Das geht auf Patreon und Steady. Die Links gibt es in der Podcast-Beschreibung oder auf Social Media folgen. Da dann noch alle Infos zum Livecast noch. Es geht auf Twitter, Facebook und Instagram. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Au revoir.
Au revoir.
Ciao.
Ciao, au revoir.